Ja, einen guten Abend, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind zur zweiten Veranstaltung innerhalb der Ringvorlesung zu 200 Jahre Karl Marx. Mein Name ist Urs Lindner vom Max-Weber-Kolleg. Ich habe die Ringvorlesung organisiert, zusammen mit Christoph Henning, auch vom Max-Weber-Kolleg, und Ronald Lutz von der FH. Im Rahmen einer solchen Vorlesung ist es natürlich unvermeidlich, etwas zur Marx'schen Biografie zu machen. Und dazu haben wir heute einen ganz besonderen Gast, den ich ganz herzlich willkommen heißen möchte, Michael Heinrich aus Berlin. Er ist deshalb ein ganz besonderer Gast, weil er gegenwärtig an einer monumentalen, dreibändigen Marx-Biografie arbeitet. Der erste Band dieser Biografie ist just heute ausgeliefert worden vom Verlag. Die Deutsche Post war leider nicht schnell genug, dass noch ein Exemplar es hierher geschafft hätte, aber Sie können das bestimmt in den nächsten Tagen oder Wochen dann in den Buchläden finden oder eben im Internet irgendwo bestellen. Der Titel dieser Biografie ist, glaube ich, auch schon ein ganz besonderer. Er lautet nämlich Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft, Biografie und Werkentwicklung. Was ist daran besonders? Einerseits die Geburt der modernen Gesellschaft. Das ist eine Referenz auf ein großes historisches Werk, was vor ein paar Jahren erschienen ist, Chris Bailey, Die Geburt der modernen Welt, was heute so mit als ein Standardwerk der Globalgeschichte gilt. Und ich glaube, genau das wird die Biografie auch leisten. Sie wird Marx nicht isoliert eurozentrisch betrachten, sondern in seinen sozialen und politischen Kontexten. Und die waren eben im 19. Jahrhundert längst schon Globalgeschichte. Zum anderen ist auch der Untertitel bemerkenswert, nämlich Biografie und Werkentwicklung. Das heißt, in diesem Buch werden nicht irgendwelche Anekdoten über Marx erzählt, was Marx gerne gegessen hat oder mit wem er sich gerade gestritten hat oder wie er gerade irgendwelche Notizen auf irgendwelchen Waschzetteln verfasst hat. Das ist Fall der Feuerbach-Thesen auch wichtig, sondern es geht darum, eben die Biografie der Person Karl Marx und das Werk, das er geschrieben hat, wie wir auch wissen, durchaus unter Mitwirkung von anderen, von Engels, von Jenny Marx und noch ein paar anderen mehr, das zu verzahnen und in seinen jeweiligen Kontexten zu betrachten. Also kurz gesagt, es geht da um eine intellektuelle Biografie des 19. Jahrhunderts, und ich freue mich sehr, dass wir da heute die Gelegenheit haben, ein wenig Einblick darin zu bekommen. Michael Heinrich war bis 2016 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin-Karlshorst. Er ist der Marx-Community spätestens bekannt geworden mit seiner Dissertation, die 1991 erschienen ist und den Titel trägt »Die Wissenschaft vom Wert«, die Marx'sche Ökonomiekritik zwischen die Marx'sche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition. Ich glaube, das zeigt schon ganz gut auf, was dieses Werk ausmacht, nämlich Marx wird da in seinen Ambivalenzen betrachtet, einerseits als jemand, der tatsächlich ein neues wissenschaftliches Feld eröffnet hat, beziehungsweise einen neuen Typus von Sozialwissenschaft begründet hat und aber doch auch gleichzeitig noch befangen bleibt in den ökonomischen Diskursen seiner Zeit. Dieses Werk ist heute, die Wissenschaft vom Wert, glaube ich, das Standardwerk über den ökonomischen Marx, wurde auch in verschiedene Sprachen übersetzt. Anfang der 2000er hat Michael Heinrich eine Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie geschrieben, die viele Leute kennen. Es gibt sogar einen Hip-Hop-Song, wo darüber geklagt wird, dass die Leute nur noch Heinrich lesen und nicht mehr Marx. Also hier Erfurter Regional-Hip-Hop. Diese Einführung ist mittlerweile auch in 8 Sprachen übersetzt. Auflage 29.000, was, glaube ich, beim heutigen Büchermarkt beachtlich ist. Und dann hat Michael Heinrich noch 2 Kommentarbände geschrieben zu den ersten Kapiteln des Kapitals. Ich glaube, man kann es durchaus so zusammenfassen: Es gibt heute keinen besseren Marx-Kenner weltweit als ihn. Ich glaube, das ist nicht ein falsches Kompliment. Ich bilde mir zumindest ein, ich habe meine Diss über Marx geschrieben, ein wenig Ahnung davon zu haben. Und ich hatte das Glück, mit Michael Heinrich seit 20 Jahren fast zu diskutieren. Deswegen glaube ich, ist dieses Urteil nicht ganz aus der Luft gegriffen. Genau, und last but not least als Würdigung, Michael Heinrich hat heute schon mit uns 3 Stunden lang einen Workshop abgehalten zum Verhältnis der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie und Neoklassik. Und insofern ist es besonders tapfer, dass er jetzt auch noch hier weitere 2 Stunden dranhängt. Ich freue mich auf seinen Vortrag.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen und auch für die Einführung meiner Person, die mich jetzt allerdings mit so viel Vorschusslorbeeren belegt hat, dass natürlich der Druck enorm wird. Die Fallhöhe ist ja da ganz schön hoch. Deswegen zunächst mal eine Anmerkung, was ich hier nicht machen werde, um nicht falsche Erwartungen zu wecken. Also ich habe nicht vor, hier eine Kurzfassung der Marx'schen Biografie vorzulegen. Das würde gar nicht gehen oder würde dann auf ein paar Banalitäten rauslaufen, die auch nicht weiter interessant sind. Ich möchte schon den Titel der heutigen Veranstaltung, also der politische Gehalt von Debatten über die Marx'sche Biografie, ernst nehmen und eigentlich eher darüber sprechen, was das Politische an der Beschäftigung mit Biografien ist, welche Kontroversen es da zum Teil gibt, was das eben für Marx, für die Auseinandersetzung mit Marx heißt. Und das ist nicht so ganz selbstverständlich. Urs hat in seiner Einführung zwar gesagt, also es findet hier eine Ringvorlesung statt anlässlich des 200. Geburtstags, und da ist es doch ganz klar, dass dann auch ein Termin der Marx'schen Biografie gewidmet sei. Das mag heute so sein, das war aber nicht immer so. Ich kann mich noch an das letzte größere Marx-Gedenkjahr erinnern. Das war 1983, der 100. Todestag. Da gab es auch verschiedene Veranstaltungen. Ich war damals in West-Berlin an der Freien Universität. Da gab es dann auch verschiedene Konferenzen und Diskussionen. Und ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass es zur Biografie wichtige Beiträge gegeben hat. Also es wurde über alles Mögliche, historischer Materialismus, Kritik der politischen Ökonomie diskutiert, aber Biografie spielte damals keine große Rolle, zumindest meiner Erinnerung nach. Wenn meine Erinnerung zutrifft, dann ist das allerdings auch nicht so ganz untypisch. Die Auseinandersetzung mit Biografien hat in den Sozialwissenschaften, vor allem in den Sozialwissenschaften, seit den 60er, 70er Jahren nämlich eigentlich einen eher schlechten Ruf gehabt. Zum einen lag das an vielen vorliegenden Biografien, es gibt auch Marx-Biografien, die diesem Beispiel entsprechen. Also man hat so den Verdacht, eine Biografie, die betrachtet jetzt eine Person aus der Schlüssellochperspektive, was gibt es da vielleicht für intime Details zu enthüllen. In vielen Biografien findet sich so ein bisschen Vulgärpsychologie. Man fühlt sich in die Person ein und weiß dann als Biograf oder Biografin ganz genau, was diese Person in einer bestimmten Situation gefühlt hat, weil, warum sie so gehandelt hat und Ähnliches. Die Grenzen zur Belletristik werden da häufig überschritten und die einzelnen Biografien beinhalten dann auch noch eine Menge von erfundenen, aber als Tatsache dargestellten Sachen. Bei der Marx-Biografik fällt mir da insbesondere das Werk von Francis Wheen ein. Das ist voll von wirklichen Erfindungen, da gibt es keinerlei Quellen dafür, wird einfach mal so behauptet und Folgerungen draus gezogen, die wirklich durch nichts belegt sind. Allerdings, auch wenn die Biografien qualitativ ein bisschen besser sind, mit nicht so viel Vulgärpsychologie und Erfindung, dann gab es also zumindest in den 70er, 80er Jahren noch ein ziemliches Misstrauen dagegen, weil man den Eindruck hatte, gerade die biografische Auseinandersetzung mit jemandem leistet einer Personalisierung der Geschichte Vorschub. Also, und gerade wenn man jetzt ein bisschen von Marx auskommt, dann wird man ja nicht behaupten, wie das der deutsche Historiker Treitschke im 19. Jahrhundert getan hat, Geschichte wird von großen Männern betrachtet und deswegen muss man sich natürlich die Biografie dieser großen Männer, Frauen spielten da in dieser Betrachtungsweise von Treitschke und anderen keine große Rolle, dann muss man sich diese Biografien anschauen. Es ist ja gerade auch so ein Impetus jetzt von Marx'scher Gesellschaftsforschung hier auf Klassenverhältnisse, ökonomische, politische, strukturelle Veränderungen einzugehen und nicht so sehr jetzt auf einzelne Personen. Also insofern, das Misstrauen leistet man mit biografischer Forschung, nicht so einer Personalisierung der Geschichte Vorschub. Das hat sich inzwischen geändert. Es gibt jede Menge Biografien, nicht nur von Marx, sondern auch von anderen Personen, in sehr unterschiedlicher Qualität. Und insbesondere nun, was Karl Marx angeht, sind Biografien, das waren sie in der Vergangenheit, sind aber auch heute noch ein Feld politischer Auseinandersetzungen. Marx ist natürlich politisch nach wie vor eine sehr umstrittene Gestalt. Und dieser Streit wird eben nicht nur geführt, indem man sich auf das Werk bezieht, sondern auch auf die Person. Während der Zeit des Kalten Krieges war das sehr klar und eindeutig. Es gab Biografien von Marx-Kritikern, die an der Person kein gutes Haar lassen wollten. Also sozusagen die Schlechtigkeit der Theorie wurde durch die Schlechtigkeit der Person noch ergänzt. Und umgekehrt, viele Marxisten und Marxistinnen, die sich zu Marx äußerten, die die Theorie gut fanden, hatten häufig eine Tendenz, die Person zu überhöhen. Da gab es natürlich keine falschen Einschätzungen von historischen Situationen. Da gab es auch im Privatleben keine Probleme. Und dass Marx einen unehelichen Sohn gehabt haben soll, wurde entweder bestritten oder am besten gar nicht erwähnt. Heute findet die politische Auseinandersetzung anhand von Biografien erheblich subtiler statt. Da sind es nicht mehr solche bombastischen Verurteilungen oder Überhöhungen, aber trotzdem gibt es da eine politische Komponente. Die wird besonders deutlich an zwei jüngeren Biografien. Jonathan Sperber, ein amerikanischer Historiker mit dem Spezialgebiet Deutschland im 19. Jahrhundert, hat 2013 eine Marx-Biografie vorgelegt und Gareth Stedman Jones, ein englischer Ideenhistoriker, hat 2016 auf Englisch, 2017 wurde sie dann auf Deutsch übersetzt, eine Biografie vorgelegt. Und beide Autoren verorten Marx ganz stark im 19. Jahrhundert in der Weise, dass der Marx durch dieses Jahrhundert in seinen Erkenntnismöglichkeiten begrenzt war. Also klar wird gesagt, Marx ein wichtiger Autor, wichtiger Wissenschaftler, aber naja, er hat eben den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts kennengelernt und heute sieht alles ganz anders aus. Oder er hat nur als Revolutionsparadigma die Französische Revolution kennengelernt, aber im 20. Jahrhundert gibt es da doch etwas ganz anderes. Und insofern kommen beide Autoren in unterschiedlich starkem Ausmaß, aber doch zu dem gemeinsamen Schluss, dass uns Marx heute nicht mehr so viel zu sagen hat, weil er so stark im 19. Jahrhundert verwurzelt ist. Es gibt allerdings auch die Gegentendenz. Auch von dieser Tendenz ist im letzten Jahr eine Biografie erschienen von Jürgen Neffe, einem Journalisten, der also vorher jetzt als Marx-Forscher nicht groß in Erscheinung getreten ist, der aber eine wesentlich positivere Einstellung zu Marx hat als die genannten Sperber und Stedman Jones. Und er eher argumentiert, die Finanzkrise, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die macht doch eigentlich deutlich, dass Marx sehr aktuell ist. Bereits in der Einleitung schreibt er, das ist jetzt fast wörtlich zitiert, hat denn der Prophet aus dem 19. Jahrhundert, der den Zusammenbruch des Kapitalismus voraussagte, nicht vielleicht doch recht gehabt? Ich finde nun beide Umgangsweisen, also die Historisierung, die den Marx sozusagen im 19. Jahrhundert einsperrt, und die Aktualisierung, die sich sozusagen an ein paar Vokabeln festmacht, finde ich eigentlich sehr ungenügend. Also wenn sich das an Vokabeln festmacht, klar, Marx hat viel zur Krise geschrieben, heute haben wir immer noch Krise, also muss der Mann doch aktuell sein, dann ist es eher eine Art von Banalisierung. Also man nimmt sozusagen das Oberflächlichste, man schaut jetzt gar nicht so genau nach, wie sieht denn dieses Werk aus? Es genügt einem, dass man Stichworte findet, die man auf heutige Tendenzen, Finanzkrise, Globalisierung und Ähnliches beziehen kann. Schon soll die Aktualität hergestellt sein. Noch oberflächlicher ist allerdings der andere Ansatz, den Marx ins 19. Jahrhundert einsperrt. Marx ist eine Person des 19. Jahrhunderts und hat uns deswegen heute nichts mehr zu sagen. Dass Marx eine Person des 19. Jahrhunderts ist, das ist ja selbstverständlich. Jemand, der 1818 geboren und 1883 gestorben ist, was soll der denn um Himmels Willen anderes sein als eine Person des 19. Jahrhunderts? Man muss eher zurückfragen, dieses 19. Jahrhundert, was war das denn eigentlich für ein Jahrhundert? Das ist jetzt nicht irgendwas, was halt jetzt inzwischen schon 150 oder gar 200 Jahre zurückliegt. Urs hat ja in seiner Einführung bereits auf die Globalhistoriker verwiesen. Du hast Bailey genannt, man könnte auch Osterhammel nennen. Für beide spielt das 19. Jahrhundert eine ganz entscheidende Funktion zum Verständnis unserer heutigen Welt. Im 19. Jahrhundert hat sich in Westeuropa und Nordamerika haben sich Strukturen durchgesetzt, die auch heute noch unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft bestimmen. Der industrielle Kapitalismus mit allen Begleiterscheinungen von Urbanisierung, Proletarisierung, Pauperisierung fand da seinen Anfang oder seine Durchsetzung. Der Parlamentarismus als eine neue Form politischer Auseinandersetzung, verbunden mit nicht allgemeinen, aber zumindest immer allgemeiner werdenden Wahlen, mit Massenparteien, nimmt da seinen Ursprung. Die ersten Massenmedien, regelmäßig erscheinende Tageszeitungen entstehen. Es gibt eine Revolution des Transportwesens, die man sich eigentlich klar machen muss. Die Dampflokomotive, der Zugverkehr verbindet Länder in einer Weise, wie das die Jahrtausende vorher nicht der Fall war. Und auch die Telekommunikation beginnt mit dem Telegrafen, die also einen ganz anderen Informationsaustausch ermöglicht, als das die Jahrtausende vorher der Fall war. Das sind alles Sachen, an die haben wir uns gewöhnt. Wir nehmen dann als Veränderung eigentlich wahr, das, was heute stattfindet, was aber im Vergleich zum 19. Jahrhundert eher als eine gewaltige Steigerung erscheint, als jetzt, dass es so ein fundamentaler Bruch wäre, wie es das 19. Jahrhundert mit ja nicht nur den Jahrhunderten, sondern dem Jahrtausend vorher der Fall war. Also insofern, nur als Andeutung, ist das 19. Jahrhundert eine Zeit, die ganz zentral ist zum Verständnis aller Entwicklungen, die auch heute noch stattfinden und die heute noch für uns entscheidend sind. Marx war nun nicht einfach Zeuge dieser Entwicklung wie Millionen seiner Zeitgenossen. Marx war gleichzeitig eine ganz herausragende Reflexionsinstanz dieser Entwicklungen. Also er hat explizit darauf reflektiert, was ist denn nun der Unterschied von vorkapitalistischen und kapitalistischen, von vormodernen und modernen Verhältnissen. Diesen Begriff moderne Gesellschaft, den ich in dem Titel benutzt habe, da schwebte mir auch ein bisschen das Vorwort zum ersten Band des Kapitals im Kopf herum, als ich das aufgeschrieben habe, weil da schreibt nämlich Marx, der letzte Endzweck dieses Werks, des Kapitals, ist es, das Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen. Also Analyse der Moderne, das war bereits der Marx'sche Anspruch, und darin drückt sich ja dann auch außen ein Bewusstsein, dass hier etwas grundsätzlich Neues stattfindet. Und Marx war nicht nur Reflexionsinstanz in diesen Prozessen, er war auch politischer, revolutionärer Akteur. Wir beschäftigen uns zwar heute meistens mit Marx als Theoretiker, streiten uns über seine Geschichtstheorien, wie deterministisch oder nicht deterministisch waren die, über seine Kritik der politischen Ökonomie. Aber Marx hat immer wieder versucht, politisch in die Prozesse einzugreifen, einerseits als Journalist und Redakteur von Zeitungen, mit denen er jetzt nicht nur seinen Lebensunterhalt verdienen wollte, sondern mit denen er politisch aktiv werden wollte. Also Marx als Journalist, als politischer Journalist, ist ein Thema, was erst so in den letzten Jahren ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gefunden hat. Aber ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema. Und dann haben wir auch Marx als denjenigen, der in politischen, in revolutionären Organisationen aktiv ist, der versucht, diese Organisationen umzugestalten. Ich erinnere nur an den Bund der Kommunisten, für den er das Kommunistische Manifest verfasst hat, wo aber ein ganz entscheidender Impuls war, die Umstrukturierung von einem Geheimbund, der also im Geheimen wirkt, zu einer offen auftretenden Organisation. Oder dann später in den 1860er Jahren im Rahmen der Internationalen Arbeiterassoziation oder später dann der sogenannten erste Internationale bezeichnet. Da geht es wirklich um Fragen der Organisation von oppositionellen Kräften. Es geht um Fragen von Bündnissen, von Interventionen. Und dieses praktisch-politische Engagement, das hat auch ganz viel mit den theoretischen Untersuchungen von Marx zu tun. Das waren nämlich auch Interventionen in solche praktischen Auseinandersetzungen. Daraus kann man jetzt mal als erste Folgerung ziehen, dass gerade wenn wir Marx im 19. Jahrhundert situieren, und das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dann spricht es eigentlich für die Beschäftigung mit Marx, also zum einen, weil dieses Jahrhundert so wichtig war, und zum anderen, weil Marx auf verschiedenen Ebenen in die Prozesse dieses Jahrhunderts involviert war und sich das dann eben auch auf seine Analysen, auf seine Reflexionen auswirkte. Dazu muss man sich dann allerdings mit diesen Analysen und Reflexionen auseinandersetzen. Man muss sich mit dem Marxischen Werk auseinandersetzen, jenseits von solchen gängigen Stereotypen, die man heute vielleicht mehr denn je oder immer noch genauso viel wie in der Vergangenheit findet. Also weder so eine positive Banalisierung, der Marx erklärt uns alles, genauso wenig wie so eine negative Zuschreibung, der Marx ist an allem schuld, vom Stalinismus bis zu den Problemen der DDR, alles ist bei Marx vorgezeichnet. Solche Stereotypen sagen eigentlich eher etwas über die oberflächliche Kenntnis und Beschäftigung derjenigen aus, die sie ins Spiel bringen, als dass die so furchtbar viel über Marx aussagen. Wenn wir uns mit dem Werk von Marx beschäftigen, dann müssen wir zunächst mal zwei ganz elementare Fakten zur Kenntnis nehmen, dass nämlich dieses Werk eine Entwicklung aufweist. Marx war etwa 40 Jahre lang politisch und wissenschaftlich aktiv, also ungefähr so ab 1839, 40, wo er in Berlin begann, seine Dissertation zu schreiben, bis auf jeden Fall ins Jahr 1881, wo er immer noch mit der Fortsetzung des ersten Kapitalbandes beschäftigt war. 82 war er dann sehr krank und im März 83 ist er gestorben. Also wenigstens so von 39 bis 81 war Marx auf unterschiedlichen Feldern aktiv. Und da ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass ein Mensch, ein Autor sich entwickelt, dass da nicht alles nach demselben Schema abläuft. Und das war natürlich auch bei Marx der Fall. Das heißt aber, man kann an diese marxischen Theorien nicht rangehen wie an einen Steinbruch. Man holt sich jetzt so ein bisschen Hegel-Auseinandersetzung aus der Dissertation, so ein bisschen Entfremdungskritik aus den Pariser Manuskripten und dann kommt noch so ein bisschen Kapitalismuskritik, teils aus dem Kommunistischen Manifest, teils aus dem Kapital. Das wird zu nicht viel Brauchbarem führen, sondern man muss wirklich dieses Werk in seiner Entwicklung sehen. Man muss sehen, mit welchen Fragen sich Marx jeweils auseinandergesetzt hat, mit welchen Begrenzungen er zu tun hatte, wo er neue Durchbrüche zu neuen Einsichten hatte, aber nicht jetzt im Sinne eines Sammlers oder eines, der im Steinbruch arbeitet und hier und da einen schönen Stein sieht, etwas herauszubrechen. Das zweite Faktum, was man zur Kenntnis nehmen sollte, ist die wahnsinnige Diskrepanz zwischen den Texten, die Marx zu seinen Lebzeiten veröffentlicht hat, die also zu seinen Lebzeiten für seine Person standen und auch positive oder negative Reaktionen hervorgerufen haben, und der Fülle von Material, die erst nach seinem Tod in mehreren Schüben im 20. Jahrhundert und bis heute im 21. Jahrhundert veröffentlicht wird. Texte, die für die heutige Marx-Diskussion überhaupt nicht wegzudenken sind, wie die berühmten Frühschriften, die wurden in den 20er und frühen 30er Jahren veröffentlicht. Autoren wie Lenin oder Luxemburg kannten die überhaupt nicht. Wichtige ökonomische Texte, wie zum Beispiel die Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie, die wurden zum ersten Mal 1939, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, veröffentlicht, sind da kaum verbreitet und auf kaum Resonanz gestoßen. In den 50er Jahren in der DDR neu aufgelegt und erst in den 60er Jahren haben die dann eine gewisse Aufmerksamkeit erreicht. Die Erstauflage des Kapitals, die wurde zwar zu Marx Lebzeiten veröffentlicht, aber eben nur einmal als Erstauflage und dann war sie für fast 100 Jahre mehr oder weniger verschwunden. Da gibt es erhebliche Differenzen zu den späteren Auflagen des Kapitals. Das hat sich erst so in den 1970er Jahren wirklich in der Diskussion niedergeschlagen. Das heißt also, gerade im 20. Jahrhundert hat nicht nur jede Generation andere Fragen an Marx gestellt, die aus einem anderen politischen Kontext stammen. Das ist ganz normal, dass man 1918, kurz nach der Oktoberrevolution, andere Fragen hat als 1990, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Oder vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man da andere Fragen hat. Es kommt noch hinzu, dass im 20. Jahrhundert jede Generation einen anderen Marx kannte. Wo andere Schriften, nicht nur einzelne Texte, sondern wirklich ganze Komplexe zum ersten Mal veröffentlicht worden sind. Und dieser Prozess, der ist heute noch nicht abgeschlossen. Wir können zwar den Abschluss so langsam sehen, er kommt in Sichtweite mit der zweiten Marx-Engels-Gesamtausgabe, die 1976 begonnen wurde, damals noch in der DDR und in der Sowjetunion und die inzwischen weitergeführt wird als Projekt der Akademien der Wissenschaften in Deutschland. Da ist zum ersten Mal wirklich der Anspruch, dass sämtliche Texte von Marx und Engels veröffentlicht werden und dass sie veröffentlicht werden in einer originalgetreuen Weise. Das mag sich jetzt vielleicht für manche von Ihnen ein bisschen banal anhören, ist aber keineswegs selbstverständlich. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts galt als eine gute Edition eines nachgelassenen Werkes nicht etwa dieses Werk so zu veröffentlichen, wie es vorgefunden wurde, sondern es so zu veröffentlichen, wie der Autor es veröffentlicht hätte, wenn er die Zeit dazu gehabt hätte. Das heißt, dass ein Herausgeber erhebliche inhaltliche Eingriffe macht, das wurde bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts nicht als Problem angesehen, sondern als Selbstverständlichkeit. Ein verständiger Editor sollte einen Autor so veröffentlichen, wie er das selber gemacht hätte. Und das wurde mit vielen marxischen Texten auch so gemacht. 1932 gab es zwei verschiedene Editionen der sogenannten deutschen Ideologie. Ich sage so genannt, weil der Titel, den hat man so aus Briefen diesem Konvolut von Texten zugeschrieben, aber das war nicht ein Titel, den jetzt Marx und Engels verwendet hätten für diese Manuskripte. Es gab zwei verschiedene Veröffentlichungen dieser deutschen Ideologie. Wenn man die nebeneinander legte, konnte man bei schneller Durchsicht den Eindruck haben, das müssen zwei völlig verschiedene Bücher sein, die zufällig denselben Titel haben. Wenn man ein bisschen genauer hinschaute, dann stellte man da auch eine Reihe von Übereinstimmungen fest, aber es waren zwei sehr verschiedene Ausgaben. Jetzt die letzten Monate sind bei mir ein bisschen sehr schnell und chaotisch vergangen, deswegen habe ich da Zeitprobleme, kam die deutsche Ideologie im Rahmen dieser Marx-Engels-Gesamtausgabe heraus in einem dicken Text und Band und einem Kommentarband, einem Apparatband. Und da sieht die Geschichte nochmal anders aus als in diesen alten Veröffentlichungen und auch anders als in Marx-Engels Werke, also der bekannten MEW-Ausgabe, die wir hier vielleicht auch einige gut kennen. Das heißt also, eine solide Edition zu haben, ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Mit der zweiten Mega haben wir die jetzt, allerdings, sie ist noch unabgeschlossen und es wird noch circa 15 oder 20 Jahre dauern, bis sie abgeschlossen ist. Und dann haben wir wirklich zum ersten Mal den kompletten Marx und Engels vor uns. Also insofern muss man im Kopf haben, die Diskrepanz von veröffentlichten und nicht veröffentlichten Texten, die Diskrepanz, was einzelne Leserinnen und Leser kennen konnten und was sie eben nicht kannten. Was fangen wir jetzt damit an? Ich habe ja gesagt, das sind erstmal elementare Fakten, die man zur Kenntnis nehmen muss. Man muss einerseits Marx historisieren. Der Anspruch, den finde ich vollkommen berechtigt. Nur historisieren bedeutet nicht, ihn wegzusperren, ihn ins 19. Jahrhundert zu sperren und zu sagen, da hat er vielleicht was zu sagen und hier hat er nichts zu sagen, sondern im Gegenteil, um herauszupräparieren, was Marx auch heute noch zu sagen hat, muss man wirklich sehen, vor welchem Hintergrund sind denn überhaupt die entscheidenden veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Werke entstanden. Was ist seine eigene Entwicklung gewesen? Was war der Kontext? Und was waren seine Interventionen? Der schrieb das Kapital ja nicht einfach, um jetzt das Wissen der Menschheit zu vermehren, sondern das war eine Intervention in bestimmte Konflikte in einer kapitalistischen Gesellschaft, einerseits in Klassenkonflikte zwischen einer Klasse des Proletariats und der Bourgeoisie, wie das damals bezeichnet worden ist, auf der anderen Seite aber auch eine Intervention in innerlinke Konflikte, also etwa mit Proudhon, der sozialistische Konzepte hatte, die Marx mit Hilfe des Kapitals sehr stark kritisierte. Also solche Hintergründe dürfen nicht ausgeblendet werden. Genauso wenig dürfen allerdings die Hintergründe der eigenen Rezeption ausgeblendet werden. Also es ist eine Illusion, so zu tun, zu sagen, ja, ich lese jetzt mal den Marx so ganz vorurteilsfrei und dann stelle ich fest, was da richtig ist oder nicht, oder ich lese ihn überhaupt mal richtig. Also jede Rezeption findet auch in einer bestimmten Situation statt und ist abhängig von den politischen Konflikten, von den Kontroversen, von den Fragestellungen dieser Situation und auch von den Texten. Gerade wie stark diese Abhängigkeit ist, will ich ein Beispiel anführen, damit es auch nicht so völlig abstrakt nur auf einer Metaebene bleibt, was ich da sage. Ich hatte ja gesagt, dass wir immer wieder mit neuen Texten konfrontiert werden, gerade jetzt auch mit der Mega. Es ist zum Beispiel ein alter Topos der Debatte, dass wir bei Marx zu Ökologie nicht so besonders viel finden. Er analysiert den Kapitalismus als Ausbeutungsverhältnis, analysiert den Kapitalismus in seiner Krisendynamik, auch in seiner Expansionsdynamik. Und dann gibt es noch so ein paar berühmte einzelne Stellen zur Ökologie, wie etwa am Ende des 13. Kapitels im ersten Band, wo er sagt, jede weitere Entwicklung der kapitalistischen Technik untergräbt die Springquellen des Reichtums, die Natur und den Arbeiter. Und dann sagt man, ja, sieht man ja, der Marx hatte doch auch schon ein ökologisches Bewusstsein. Ist allerdings natürlich, wenn man das jetzt an einem Absatz festmacht, ein bisschen sehr gutwillig interpretiert. Die Mega veröffentlicht nicht nur Manuskripte und Werke, sondern auch die Exzerpte von Marx, also die Notizen, die er sich gemacht hat bei der Lektüre von einzelnen Werken. Das sind nicht reine Exzerpte nur, sondern da sind dann immer schon eigene Reflexionen, eigene Zusammenfassungen mit verbunden. Die können ganz kurz sein, die können ein bisschen länger sein. Und insbesondere in den späten 60er und 1860er, 1870er Jahren gibt es viele Exzerpte zur Naturwissenschaft, zur Agrikultur, zur Agrikulturchemie. Die wurden jetzt ausgewertet in Berlin von einem Doktoranden, der selber aus Japan stammt. Also das zeigt auch so ein bisschen die Internationalisierung der Debatte an. Kohai Saito schrieb in Berlin eine Dissertation zu diesem Thema, die veröffentlicht wurde unter dem Titel Kapital gegen Natur, wo es ihm schon gelingt, aus diesen Exzerpten der späten 60er und 70er Jahre eine Skizze zu präsentieren, wie Marx also immer stärker nicht nur in ökologische Fragen eingedrungen ist, sondern wie diese Fragen auch eine Verbindung hatten zu seinen politökonomischen Analysen. Wir wissen, dass Marx in den 70er Jahren an eine Neukonzeption des Kapitals gedacht hat, aus seinen Briefen. Also er wollte jetzt nicht einfach die vorhandenen Manuskripte möglichst schnell ins Reine formulieren, damit sie dann gedruckt werden können, sondern er sah schon die Notwendigkeit einer grundlegenden Überarbeitung, und zwar nicht nur der Manuskripte zum zweiten und dritten Band, sondern auch zum ersten Band. Und in der Dissertation von dem Kohai Saito wird sehr plausibel dargelegt, dass in einer solchen Neubearbeitung ökologische Fragen einen ganz anderen Stellenwert gehabt hätten, als das in dem Kapital der Fall ist, das wir kennen. Also insofern auch heute noch durch die Veröffentlichung neuer Texte sind da noch ein paar neue Erkenntnisse und vielleicht auch Überraschungen zu erwarten. Gut, nun möchte ich aber zurückkommen zur biografischen Forschung, zu der Frage, was denn solche biografische Forschung leisten kann für ein besseres Verständnis auch des Werks von Marx. Wenn wir uns das anschauen, was Marx im Laufe von diesen gut 40 Jahren, 1839 bis 1881, hervorgebracht hat, da gibt es einige sicher spektakuläre Werke, in unterschiedlicher Hinsicht spektakulär, also denken wir an das Kommunistische Manifest, an den 18. Brumaire, an das Kapital, die sind sowohl stilistisch als auch inhaltlich wirklich außergewöhnlich. Wenn wir allerdings auf das Werk als Ganzes gucken, dann müssen wir sagen, das ist eine Abfolge von Anfängen, von großen Planungen, die nicht ausgeführt werden, die abgebrochen werden, dann werden sie neu angefangen unter etwas veränderten Bedingungen. Es wird ein neuer Plan aufgestellt, der wird auch nicht ausgeführt, der wird abgebrochen und es gibt einen Neuanfang, immer verbunden mit gewissen theoretischen Verschiebungen, neuen Schwerpunktsetzungen, zum Teil neuen Begrifflichkeiten. Das fängt bereits an mit Marx' Dissertation über die Differenz der Naturphilosophie von zwei griechischen Philosophen, Epikur und Demokrit. Das sollte der Anfangspunkt sein, eine Auseinandersetzung mit der nacharistotelischen Philosophie in Griechenland. Warum? Nicht, weil der Marx jetzt so ein bedeutender Philosophieprofessor werden wollte, sondern um die Gegenwart besser zu verstehen, wie ist Philosophie möglich, nachdem wir einen Philosophen hatten, der eigentlich schon alles geklärt hat. Also in Griechenland Aristoteles und in den 30er Jahren in Preußen anscheinend Hegel. Nachdem wir also solche Kolosse hatten, wie ist dann überhaupt Philosophie und eine politisch verstandene Philosophie noch möglich? Marx hat nicht mal seine eigene Dissertation veröffentlicht, geschweige denn diese ganze Serie von geplanten Schriften. Die berühmten Pariser Manuskripte, wo er seine Theorie der Entfremdung darlegt, dass also der Mensch in kapitalistischen Verhältnissen von seinem eigenen Gattungswesen entfremdet sei, also dieses Gattungswesen, was auf Vergegenständlichung abzielt, das aber über das der Mensch im Kapitalismus keine Verfügung hat. Diese Pariser Manuskripte sollten auch nur der Auftakt einer Serie von Kritiken sein. Also die Entfremdungstheorie sollte den Kern einer Kritik der Nationalökonomie bilden, auf die dann eine Kritik der Politik, eine Kritik des Rechts, eine Kritik der Moral, eine Kritik der Philosophie folgen sollte. Marx hat nicht mal die erste Kritik veröffentlicht. Und so ging das eigentlich munter weiter, wenn ich jetzt einen Sprung mache. 1859 legt er dieses dünne Heftchen zur Kritik der politischen Ökonomie, erstes Heft vor, kündigt einen 6-Bücher-Plan an. In 6 Büchern, Kapital, Lohnarbeit, Grundeigentum, Staat, Auswärtiger Handel, Weltmarkt, will er den ganzen Bereich der politischen Ökonomie abdecken. Es blieb bei diesem ersten Heft. Es erscheint dann der erste Band des Kapitals. Da äußert er sich aber gar nicht mehr zu diesem 6-Bücher-Plan. Es gibt dann den Streit derjenigen, die sich da mit Marx beschäftigen. Hat er den verändert? Hat er ihn beibehalten? Wollte er nur noch einen Teil ausführen? Es ist unklar, aber er kündigt jedenfalls das Kapital in 4 Büchern an. Das wird manchmal vergessen. Das sollten nicht 3, sondern 4 Bücher sein, 3 theoretische. Da hat uns nach Marx Tod Engels Band 2 und 3 aus dem Marxischen Nachlass ediert, sodass diese 3 theoretischen Bände vorliegen. Es sollte aber auch noch ein 4. kommen zur Geschichte der Theorie. Der wurde nie geschrieben. Das, was anstelle dieses Buches heute häufig als dieses 4. Buch betrachtet wird, die sogenannten Theorien über den Mehrwert, die sind eigentlich was anderes. Die haben nicht wirklich was mit dieser geplanten Geschichte der Theorie zu tun. Also, und dieses Kapital, wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, das wollte Marx überarbeiten, neu konzipieren, dass er nicht über den ersten Band hinausgekommen ist. Das lag nicht nur daran, dass er in den 70er Jahren, am Anfang der 70er Jahre politisch sehr engagiert war mit der Pariser Kommune und mit den sozialdemokratischen Parteien, die da entstanden sind, und dass er in den späten 70er Jahren krank war. Es lag auch daran, dass er den Untersuchungsbereich, also das, was er eigentlich da alles einschließen wollte ins Kapital, dass er den dermaßen ausgedehnt hat, dass ich sagen würde, er hätte das Kapital nicht fertig schreiben können, auch wenn er noch 20 Jahre bei bester Gesundheit und Arbeitsfähigkeit gelebt hat. Das, was er da entworfen hat, das hätte ein Forschungsinstitut mit 20 Leuten gut beschäftigen können. Für eine Einzelperson war das eigentlich unrealistisch. Wenn man sich also nun dieses Gesamtwerk, diese Sequenz von Anfängen und Abbrüchen anschaut, dann wird das, glaube ich, vollständig nur verständlich, wenn man das vor dem Hintergrund der Biografie betrachtet, vor dem Hintergrund der politischen und zum Teil persönlichen Konflikte, die Marx hatte, auch vor dem Hintergrund seiner zum Teil seines bewegten Lebens mit einem mehrfachen Exil, was dann schließlich als Staatenloser in London endet. Das muss man da einbeziehen, um zu verstehen, warum ist da eigentlich nie etwas fertig geworden. Umgekehrt kann man allerdings auch das Leben nicht verstehen ohne diese Werkentwicklung. Die Analysen, die Marx machte, die machte er aus politischen Gründen. Da sollten politische Strategien daraus folgen. Das führte dazu, dass er alte Koalitionen, alte Allianzen zum Teil aufkündigte und neue Allianzen einging. Also eine ganze Reihe von persönlichen Konflikten im marxischen Leben sind eigentlich nicht verständlich, wenn man nicht gleichzeitig weiß, was tat sich im Werk und was hatte das für politische Konsequenzen. Insofern muss man Leben und Werkentwicklung wirklich zusammensehen. Man muss es allerdings auch sehen im Kontext der gesellschaftlichen, der politischen wie auch der diskursiven Entwicklung im 19. Jahrhundert. Nun gibt es kaum eine Biografie, nicht nur von Marx, sondern auch von vielen anderen Gestalten, die nicht im Untertitel sowas hat wie sein Leben und seine Zeit. Also der Anspruch, mit der Person auch die Zeit zu berücksichtigen, die ist sehr weit verbreitet. Nur, wie wird das normalerweise gemacht? Da wird diese Person in den Mittelpunkt gestellt und alles andere außenrum ist sozusagen Ornamentik. Im Fall von Marx hat es die Konsequenz, dass in einer ganzen Reihe von Biografien Personen, mit denen sich Marx erst viel später gestritten hat, die er kritisiert hat, die er zum Teil sehr vehement abgelehnt hat, dass diese Personen nur dargestellt werden aus der Perspektive der späteren Kritik. Vielleicht kennen einige hier den Namen Bruno Bauer. Das erste Gemeinschaftswerk von Marx und Engels, Die heilige Familie, hatte den Untertitel Gegen Bruno Bauer und Konsorten. Da wird er also wirklich niedergemacht, auch niedergemacht mit einem Spaß an der Polemik. Da darf wirklich kein Haar mehr an ihm bleiben. Auch in der deutschen Ideologie geht es gegen Bauer nicht mehr vordringlich. Da stehen dann noch andere Leute wie etwa Max Stirner im Vordergrund. Aber es geht immer noch gegen Bauer. Und viele Darstellungen von Bauer orientieren sich an dieser Kritik. Ja, dieser selbe Bruno Bauer war zwischen 1837 und 1842 der engste Freund von Karl Marx. Und es war nicht nur ein enger persönlicher Freund, den Marx gebeten hat, er soll doch an seine Verlobte Jenny von Westfalen schreiben, damit die beiden sich auch näher kennenlernen. Also sozusagen, der Marx wollte die beiden Menschen, die ihm am nächsten waren, die wollte er auch nochmal zusammenbringen. Dieser Bruno Bauer war auch politisch der engste Gefährte, Verbündete von Karl Marx. Wenn man jetzt nur diese späten Kritiken sich anschaut, dann wird es vollkommen unverständlich. Man muss also so eine Person wie den Bruno Bauer wirklich als Person, als einen radikalen Theologen, der sich innerhalb von relativ kurzer Zeit von einem Rechtshegelianer zu einem Linkshegelianer, von einem orthodoxen Lutheraner zu einem Atheisten entwickelt und der dann allerdings in der Zeit, nachdem es den Bruch zwischen Marx und Bauer schon gegeben hat, von links wieder sehr weit nach rechts entwickelt, für eine nationalliberale Zeitung, für eine reaktionäre Enzyklopädie arbeitet und dezidiert antisemitische Positionen vertritt. Diese Person muss man erstmal ernst nehmen, selber entsprechend den Quellen betrachten und nicht einfach immer das wiederkäuen, was man da schön polemisch in der heiligen Familie findet. Und so, also Bauer war jetzt für mich nur ein Beispiel, so ist es bei vielen anderen der Fall, bei Arnold Ruge, bei Ferdinand Lassalle, bei Michael Bakunin, also die Auseinandersetzungen mit dem Anarchismus sind ein ganz eigenes Kapitel, die man eben nicht nur aus der Perspektive von Marx beschreiben kann. Da gehören auch andere Perspektiven dazu. Also das alles muss eigentlich geleistet werden, damit Biografie wirklich etwas zum Verständnis von Person, Werk und Zeit beiträgt, was jetzt über diese üblichen Schlüssellochgeschichten, wer hat mit wem was getrieben, hinausgehen. Ich sehe schon, die Zeit rennt mir ein bisschen davon. Ich versuche es jetzt ein bisschen wenigstens zuzuspitzen. Was für mich in meiner Beschäftigung mit der Marxischen Biografie und Werkentwicklung wichtige Erträge waren, wo ich denke, dass man wirklich etwas Neues lernen kann. Das bezieht sich zunächst mal auf das Werkverständnis. Es gibt eine alte Debatte, wo es um die Differenz zwischen jungem und altem Marx geht. Als in den 1920er und frühen 30er Jahren die sogenannten Frühschriften zum ersten Mal veröffentlicht worden sind, entdeckte man einen ganz anderen Marx, also nicht mehr den Marx des Kapitals, den Ökonomen, der da relativ wissenschaftlich kühl argumentiert. Man entdeckte einen philosophischen, humanistischen Marx und es entspann sich eben sehr schnell eine Debatte, haben was jetzt mit zwei verschiedenen Marxen zu tun, einem jungen philosophisch-humanistischen und einem älteren ökonomistisch-scientistischen, und wenn zwei, welches ist der bessere, der ältere oder der jüngere? Und es gab Einwände dagegen, dass versucht worden ist, vor allem Kontinuitätslinien auszumachen, was dann auch durch die Entdeckung weiterer Texte der Grundrisse, die 1857, also zwischen den Frühschriften und dem Kapital, verfasst worden sind, neuen Auftrieb erhielt. Also gibt es nicht doch eine Kontinuitätslinie, sodass die frühen philosophisch-humanistischen Ansätze sich in gewisser Weise doch im Kapital wiederfinden. Ich würde inzwischen sagen, beide Positionen, also der Bruch zwischen frühen und altem Marx, frühen und späten Marx, und die Kontinuitätsthese, treffen beide nicht zu. Das mag sich auf den ersten Blick merkwürdig anhören, weil die scheinen sich so wechselseitig auszuschließen. Also entweder haben wir einen Bruch oder haben wir Kontinuität. Und ich behaupte jetzt, beides haut nicht so ganz hin. Ich mache das aus folgendem Grund. Wenn man sich das Marxische Werk anschaut, dann sind da so viele Veränderungen, und zwar nicht nur ornamentale Veränderungen, sondern schon sehr wichtige Veränderungen, sichtbar, dass man von einer einfachen Kontinuität nicht ausgehen kann. Man kann aber auch nicht von dem einen großen Bruch ausgehen. Es gab nicht nur mehrere Brüche. Marx, und das ist ein zweites ganz wichtiges Ergebnis für mich, Marx hat nicht nur sich mit einem Themenfeld beschäftigt, er hat stets mehrere Themenfelder beschäftigt. Da stand zwar vielleicht mal eins im Vordergrund, etwa die Ökonomie seit 1850, aber er hat sich auch immer mit Politik, politischer Theorie beschäftigt, er hat sich mit Geschichte beschäftigt, er hat sich mit Ethnologie beschäftigt, auch mit Naturwissenschaften. Auf allen diesen Feldern kann man zum Teil erhebliche Veränderungen, Brüche feststellen, aber die kann man jetzt nicht gleichsetzen. Also es gibt nicht sozusagen den einen Bruch gleichzeitig auf allen Feldern. Das Verlaufsschema ist erheblich komplexer. Also es ist nicht eine Linie, wo man jetzt einmal oder zweimal so einen Punkt markieren kann, wo man sagt, aha, erster Bruch, zweiter Bruch. Sondern es ist eher ein mehrdimensionales Feld, wo sich zu unterschiedlichen Zeiten ganz Unterschiedliches in unterschiedlichen Dimensionen tut. Und insofern also weder die Kontinuität noch der eine oder die zwei großen Brüche. Was nun die Themenvielfalt angeht, finde ich, ist es auch ganz wichtig, dass man Marx nicht nur als den Theoretiker sieht, der das Kapital hervorgebracht hat. Das Kapital und die Kritik der politischen Ökonomie ist sicher das Feld, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe. Und ich habe auch sehr lange, bin ich der üblichen Argumentation gefolgt, naja, der Marx wollte ein Buch über den Staat schreiben, also so wie er eine Kritik der politischen Ökonomie zumindest in Ansätzen vorgelegt hat, wollte er auch eine Kritik der Politik liefern. Hat er aber leider nicht, mit Ausnahme dieser bekannten Leuchttürme 18. Brumaire, wo es also um den Staatsstreich von Louis Bonaparte ging und Bürgerkrieg in Frankreich, wo es um die Pariser Kommune geht. Der Marx hat das Thema Politik, politische Institutionen, Theorie der Politik nie aufgegeben, nur hat er das nach 1850 vor allem in einer Vielzahl, wirklich in Hunderten von Zeitungsartikeln verfolgt, die sich an sehr konkreten Themen abgearbeitet haben, die sich diesen konkreten Themen aber zum Teil sehr grundlegend genähert haben. In den 1850er Jahren erschien eine Artikelserie zur Revolution in Spanien. Da gab es mehrere bürgerliche Revolutionen, wo es um Fragen der Verfassung, des Parlaments und Ähnliches ging. Marx schrieb dazu 10 Zeitungsartikel, das ist lange bekannt. Erst jetzt durch die Mega, die Marx-Engels-Gesamtausgabe, sind auch die Exzerpte dazu veröffentlicht worden und es ist eigentlich klar, es ist zum ersten Mal klar geworden, auf was für einer breiten Studiengrundlage diese 10 Artikel beruhen. Man findet da wirklich in den Artikeln und zum Teil in den Exzerpten verborgen hinter konkreten Auseinandersetzungen wirklich Fragen angesprochen, was bedeutet die Existenz oder Nicht-Existenz einer Verfassung oder die Ausgestaltung einer Verfassung, Fragen, die man normalerweise nicht mit Marx so ohne weiteres in Verbindung bringt. In vielen Artikeln zur englischen aktuellen Politik, die er in der New York Daily Tribune veröffentlicht hat, vor allem um Geld zu verdienen, das war sein einziger Lebensunterhalt in dieser Zeit, finden sich angerissen grundlegende Auseinandersetzungen über Fragen des Parlamentarismus. Das heißt, also wenn man ein bisschen weggeht von diesen großen bekannten Werken, dann kann man wirklich eine Reihe von sehr wichtigen Entdeckungen machen, also dass wir jetzt alles schon über Marx wüssten, dass in der Fülle von Marx-Literatur alles schon mal irgendwo abgehandelt sei. Nichts ist falscher als so eine Annahme. Insofern kann man auch zu politischen Problemen, die heute innerhalb der Linken diskutiert werden, einiges bei Marx finden. Nicht, weil er alles richtig gemacht hätte, um Himmels Willen. Aus Fehlern kann man häufig mehr lernen als aus was richtig Gemachten, aber Marx ist deswegen so ein gutes Studienobjekt dafür, weil er nicht bloß politisch gehandelt hat, sondern weil er dieses politische Handeln ziemlich ausführlich reflektiert hat in Zeitungsartikeln, aber auch in einer Fülle von Briefen, die er mit Bündnispartnern ausgetauscht hat, zum Teil aber auch mit Gegnern. Das heißt, was er sich bei bestimmten Bündnissen, bei bestimmten Organisationsversuchen gedacht hat, warum so und warum nicht anders, lässt sich hier viel besser nachvollziehen als bei vielen anderen. Und Dabei wird man feststellen, das sind zum Teil auch Probleme, die man heute noch hat. Ich will zu einem letzten Ertrag kommen und dann mache ich auch hier Schluss mit dieser Vorstellung. Was für mich bei dieser biografischen Forschung ganz wichtig geworden ist, das war die Reflexion auf die eigene Rezeption. Es ist ja so eine beliebte Illusion, vielleicht bei Biografen noch häufiger als bei anderen. Man selber steht jenseits von irgendwelchen Konflikten. Man blickt auf eine Person mit Sympathie, bei manchen Gestalten auch mit Antipathie. Und jetzt beschäftigt man sich mit der und beschreibt halt, wie es ist. Das ist großer Unsinn. Das weiß man in der Geschichtswissenschaft inzwischen, also diese Objektivitätsideale einfach mal zu beschreiben, wie es ist. Das funktioniert nicht. Natürlich ist jeder Historiker, jede Historikerin ein Kind der Zeit, sieht die Geschichte mit den Fragestellungen, die vorgefunden werden. Aber das ist nicht das Einzige. Man muss auch sehen, dass die Gegenstände, mit denen man sich beschäftigt, um dieser Person näher zu kommen, selber eine Geschichte haben. Ich will das ganz kurz an zwei Beispielen ansprechen. Der ganz junge Karl Marx als Schüler, als Abiturient und dann in seinen ersten Studiensemestern hat eine Vielzahl von dichterischen Versuchen gemacht, hat Gedichte geschrieben, hat ein Drama angefangen, es gibt Fragmente eines humoristischen Romans und er wollte auch zunächst mal Dichter werden. Zwar mit politischem Anspruch zum Wohle der Menschheit dienen, aber dieses Dichten, das war nicht irgendein Spleen, da steckte ein bisschen mehr dahinter. In einem Großteil der biografischen Literatur wird es abgetan. Ja, das sind so romantische Gedichte des 19-Jährigen, die vergessen wir besser, der ästhetische Wert ist nicht so besonders groß. Irgendwann hat er es eingesehen, lassen wir das mal. Da stecken nun, also hinter so einem Urteil, steckt zunächst mal ein bestimmtes Verständnis der Romantik. Also man möchte Marx nicht unbedingt mit der Romantik in Verbindung bringen, weil die Romantik hat den Ruf, das ist sowas nach innen gerichtetes, reaktionäres bis religiöses und da soll jetzt der Marx was mit zu tun gehabt haben. Da muss man eben zunächst mal sagen, ja Moment, das ist ein bestimmtes Bild der Romantik, die sich einer liberalen Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts verdankt hat, in deren Tradition auch zum Beispiel Franz Mehring, der erste wichtige Marx-Biograf, stand. Und diese reaktionär verstandene Romantik möchte er von Marx weghalten. Im 20. Jahrhundert hat man die Romantik aber ein bisschen differenzierter betrachtet. Da unterscheidet man zwischen einer progressiven, in Teilen sogar revolutionären oder mit Revolutionsidealen sympathisierenden Frühromantik und die unterscheidet man von einer reaktionären katholischen Spätromantik. Ein anderes Romantikverständnis ermöglicht aber dann auch ein anderes Umgehen mit diesen dichterischen Versuchen. In meiner Biografie möchte ich außerdem auch noch zeigen, dass die für die intellektuelle Entwicklung, insbesondere zu der Frage, warum wurde Marx Hegelianer, eine ganz entscheidende Rolle spielten, dass die eben gerade nicht vernachlässigt werden kann, wie das häufig geschah, aus sehr zeitgebundenen Gründen der Person. Dasselbe betrifft auch das Verhältnis von Marx und Hegel. Es wird häufig so getan, als könnte man jetzt einfach mal zwei Personen oder zwei Philosophien gegeneinander stellen, gucken, was haben die gemeinsam, was ist da Trennendes, war Marx jetzt von Hegel beeinflusst, sehr zentral oder war er das nicht? In allen diesen Gegenüberstellungen gehen aber bestimmte Hegel-Bilder ein. Hegel ist nicht ein Philosoph, der einfach vorhanden ist und wir sind uns alle einig darüber, was hat der gemacht? Es gibt erhebliche Konjunkturen in der Hegel-Rezeption. Es gibt große Veränderungen, Hegel als Vorläufer des Nationalsozialismus oder Hegel als Vorläufer für eine Theorie der befreiten Gesellschaft. Das sind sehr unterschiedliche Hegel-Bilder. Je nachdem, was man jetzt im Hinterkopf hat, als jemand, der sich mit dem Verhältnis Marx-Hegel auseinandersetzt, wird man auch bestimmte Sachen anders gewichten. Das heißt also, die subjektive Konstruktion einer, die unvermeidliche subjektive Konstruktion einer Biografie ist mir in meinen eigenen Forschungen sehr deutlich geworden. Die ist unvermeidlich, die kann man nicht vermeiden, also sozusagen die Objektivität, ich erzähle, wie es wirklich war, das ist blanker Unsinn. Das Einzige, was man machen kann, ist, auf diese Subjektivität zu reflektieren, sie also deutlich zu machen, die Konzepte, die man benutzt, selber zu historisieren, also nicht einfach über Romantik oder über Hegel zu reden, sondern schon zu sagen, in welchem Sinne reden wir darüber und warum in diesem und warum nicht in jenem Sinne. Das alles habe ich in der eingangs erwähnten Biografie, von der jetzt der erste Band erschienen ist, versucht darzulegen. Insofern ist diese Biografie auch eher ein unabgeschlossenes Forschungsprojekt und nicht einfach, wie man das vielleicht vermuten könnte, nachdem ich halt ein paar theoretische Sachen über Marx geschrieben habe, naja, jetzt runde ich das halt noch durch so eine Biografie da als Nachtrag ab. Im Gegenteil, ich habe auch im Vorwort geschrieben, ich gebe gerne zu, dass die Arbeit an dieser Biografie auch einige meiner eigenen Auffassungen von Leben und Werk verändert haben. Und ja, ich würde mir wünschen, dass das vielleicht auch in der breiteren Debatte zu einigen Veränderungen führt und also zumindest mal einige Banalisierungen und Verkürzungen sich dann nicht mehr so ohne weiteres durchsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe länger gesprochen als angekündigt. Die Massen sind hier nicht rausgerannt. Vielen Dank dafür. Jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit für eine Diskussion, um Fragen, Einwände, Kritiken loszuwerden.
Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Wir haben leider keine Saalmikrofone, deswegen müsst ihr dann eben versuchen, möglichst laut eure Fragen zu stellen.
Ich wünsche dir mal eine Detailentwicklung. Also das mit der Romantik finde ich zum Beispiel total spannend. Ich finde, man merkt auch, wenn man im späteren Text noch liest, wie sehr in der Welt der Literatur zu Hause ist und sich da sozusagen bewegt, auch die Ironie, sozusagen. Einfach mal, wenn du die Details des Lebens jetzt kennst, der Titel von Arendt scheint eine große Rolle zu spielen. Oder? Sie waren, der Film sagt, sie werden im Salon gewesen, ich weiß nicht, ob er drin ist. Und sie ist dann auch mit dem Spaziergang im Kreuznach und hat überhaupt nicht gewonnen. Kannst du dazu was sagen, was da mit dem Schluss war? Das ist natürlich
Schlüssel noch jetzt gefragt. Ich kann schon was dazu sagen. Also was im Film zunächst mal gesagt wird, das stimmt definitiv nicht. Also der Film Der junge Marx von Raoul Peck, ein sehr schön gemachter Film, ist in nahezu allen Details falsch. Die großen Stationen stimmen, aber die Details nicht. Das ist zum Teil verständlich, notwendig. Also der Film soll eine bestimmte Handlung transportieren, dann wird etwas verdichtet, in ein Gespräch gepackt, was nie stattgefunden hat, weil man kann ja nicht 10 Briefe zitieren in dem Film. Also zum Teil ist das, macht das Sinn, zum Teil sind es Erfindungen mit der Bettine von Arnim. Das ist so ein Mittelding. Also es gibt eine Szene im Film, Marx und Engels treffen in Paris aufeinander. Der Marx hat erst Vorbehalte gegen den Engels Und dann nähern sie sich halt doch etwas an und Marx sagt dann im Film, was mich an ihnen gestört hat, war, dass als wir uns in dem Salon von Bettine von Arnim getroffen haben, sie über den Kommunismus geredet haben, als hätten sie ihn erfunden. Die waren erstmals nie gemeinsam in diesem Salon. Marx ist im Mai 41 aus Berlin abgereist. Engels ist erst im September angekommen. Die waren also nicht mal gemeinsam in Berlin. Sehr wahrscheinlich waren sie auch beide nicht in diesem Salon. Ich habe das versucht zu recherchieren. Es gibt keine wirklich belastbare Quelle. Es gibt immer nur die Vermutung. Bruno Bauer, damals enger Freund von Marx, der kam über die Vermittlung von Warnhagen in diesen Salon, aber erst nachdem Marx weg war. Also kann auch nicht Bauer ihn dahin gebracht haben, was einige Leute vermutet haben. Insofern hat es nicht stattgefunden. Für den Film ist es eigentlich irrelevant. Was ich viel schlimmer finde, ist diese Bemerkung, Engels habe 1841 über den Kommunismus geredet, als hätte er ihn erfunden. Im Jahr 1841 war Kommunismus weder für Marx noch für Engels überhaupt ein Thema. Und das werfe ich dem Film so ein bisschen vor, dass er einen Marx produziert, der immer schon Marx war. Der hat also gar keine großen fundamentalen Lernschritte benötigt. Der kam anscheinend schon auf die Welt und das erste Wort war nicht Mama oder Papa, sondern Kommunismus. Und das ist natürlich Unsinn. Im Jahr 1842, als er Redakteur der Rheinischen Zeitung ist, wird der Rheinischen Zeitung von der Augsburger Allgemeinen Zeitung vorgeworfen, sie würden da Kommunismus predigen. Dann schreibt der Marx etwas, was häufig zitiert wird. Ich habe mich mit dem Kommunismus noch überhaupt nicht beschäftigt, insofern kann ich den hier nicht predigen. Aber ich werde das tun, denn ich sehe ein, dass es wichtig ist, sich theoretisch mit dem Kommunismus zu beschäftigen. Und dann bricht das Zitat normalerweise ab in den meisten Wiedergaben. Da kommt aber ein hochinteressanter Satz noch hinterher. Also nachdem er gesagt hat, es ist wichtig, sich theoretisch mit dem Kommunismus zu beschäftigen. Für alle praktischen Zwecke reicht eine Kompanie Soldaten. Das heißt, der Marx war da durch und durch liberaler Bürger. Wenn da irgendwelche Arbeiter kommunistische Aufstände machen wollten, ja, da schicken wir eine Kompanie Soldaten hin. Das war 1842 seine Haltung zu Kommunismus. Die hat sich relativ schnell geändert, aber man muss eben auch klar machen, also wie sich das geändert hat. Aber gut, ich will jetzt nicht auf dem Film so viel rumhacken. Du hattest ja nach Romantik gefragt. Mit Bettine von Arnim, glaube ich, war erstens das Verhältnis nicht so eng und er war keineswegs begeistert von ihr. Bei seinen Gedichten findet sich nämlich ein Spottvers auf Bettine von Arnim aus dem Jahr 1837. Gehört in die Sammlung, die er seinem Vater geschickt hat. Die Romantik, die Marx eher beeindruckt hat, ist meine Vermutung. Ich kann es auch jetzt nicht belegen durch Briefzitate oder Ähnliches, ist die Frühromantik, also eines Schlegel, nicht des späten Friedrich Schlegel, sondern des frühen Friedrich Schlegel von den Athenäumsfragmenten oder eines Novalis, wo es darum ging, die Welt zu verändern durch eine Poetisierung, also sozusagen Poetik als politische Aufgabe. Da Novalis ist gestorben, Schlegel wurde katholisch reaktionär, der hat dann an was ganz anderes gedacht, aber solche Konzepte, glaube ich, haben dem Marx im Kopf rumgespuckt. Und nun, was passiert in Berlin? Er liest Hegel oder fängt an, Hegel zu lesen, ist überhaupt nicht angetan. Er ist ein Hegel-Gegner. Er möchte nichts mit diesem Hegel zu tun haben, aber er liest halt. Und lesen, wissen wir ja, kann manchmal Schaden anrichten. erfindet. Was er genau gelesen hat, wissen wir nicht. Es gibt Hinweise, aber ich vermute, es ist plausibel. Er hat sich mit der Phänomenologie des Geistes beschäftigt. Da gibt es eine vehemente Kritik der Romantik, wobei das Hegelsche Romantikverständnis viel breiter war als das, was wir heute drunter verstehen. Und das geht sogar aus einem Gedicht hervor. Er hatte zumindest vor, sich mit der Ästhetik von Hegel, also den Vorlesungen über Ästhetik, zu beschäftigen. Und da gibt es auch eine vernichtende Kritik der sogenannten schönen Seele. In diesem ersten Band versuche ich das wirklich, also ich nehme da die Hegel-Zitate auseinander und versuche plausibel zu machen, dass der Marx sich ganz persönlich getroffen haben fühlen muss. Also dieses Selbst, was zwar in die Welt eingreifen, aber sich nicht mit der Welt beschmutzen will, dass er sozusagen sich davon getroffen fühlte. Und dass er dann seine poetischen Versuche ausgibt, nicht wie das Mehring schon geschrieben hat, weil er einsehen würde, er sei halt kein Dichter, es fehlt ihm an Talent. Nein, weil dieses politische Programm sich auflöst. Er veröffentlicht ja Gedichte. Die allerersten Veröffentlichungen von Karl Marx sind zwei Gedichte im Januar 1841. Keine politischen Analysen, keine ökonomischen Analysen, nein, zwei Gedichte. Also er hielt da schon relativ lange dran fest, aber er kann es eben nicht durchhalten aus politischen Gründen. Bettina von Arnim spielte in diesen ganzen Prozessen, glaube ich, keine Rolle, also in Paris nicht. Die Sache mit Kreuznach, dass sie ihn da mit den Spaziergängen genervt hat, da gibt es starke Hinweise drauf, also ganz hundertprozentig sicher kann man da auch nicht sein, aber wenn sie da war, dann hat sie ihn auf jeden Fall genervt. Er war in Kreuznach, um endlich nach 7 Jahren mit seiner geliebten Jenny zusammen zu sein und Flitterwochen zu verbringen, natürlich auch Manuskripte zu schreiben, ohne das geht's nicht bei Marx. Aber was macht er dann anstelle von Flitterwochen? Spazieren gehen mit Bettine von Arnim, wenn die Info richtig ist.
Vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Ich versuche jetzt wieder das Gegenteil des Schlüssellochs zu machen, vielleicht. Für mich bedeutet ein Phänomen zu historisieren auch, sich die Frage zu stellen, inwiefern es eben zeittypisch oder zeitatypisch ist. Meine Frage an dich wäre jetzt, inwiefern war Marx ein zeittypischer, sozial aktiver Sozial- und Geisteswissenschaftler in seinen wissenschaftlichen Verfahren. Und zu diesen wissenschaftlichen Verfahren gehören so Dinge wie ganz bestimmte Konstruktionen von Objektivität und von Positionalität, aber auch von einem, nennen wir jetzt mal, einem multidisziplinär interessierten epistemologischen Standpunkt, aber auch von einer Art des Zusammenarbeitens, in der Freundschaft, auch Männerfreundschaften, eine große Rolle spielen. Inwiefern ja, war da zeittypisch, inwiefern nicht? Und was nehmen wir von diesen Verfahren für unsere heutigen Versuche, selber Sozialwissenschaftlerin, Geisteswissenschaftlerin zu sein und nicht aktivistisch anzunehmen?
Das ist eigentlich eine ganz entscheidende Frage für meine Beschäftigung. War er zeittypisch? In vielen Fragen, in politischen Fragen, oder du hast es jetzt zugespitzt auf sein wissenschaftliches Verfahren, oder war er das nicht? Die Frage kann man nur mit einem eindeutigen Jein beantworten. Das Spannende ist ja gerade, natürlich gibt es da eine Menge zeittypischer Seiten. Das wäre verwunderlich, wenn es das nicht wäre. Es gibt aber auch Seiten, die darüber hinausgehen. Und die sind jetzt im Einzelnen auseinanderzulegen. Und das ist keine einfache Sache. Das wird bereits dadurch nicht einfach, da uns heute auch gar nicht mehr so geläufig ist, was ist denn zeittypisch fürs 19. Jahrhundert und was ist nicht zeittypisch. Wenn man heute zum Beispiel die frühen Schriften von Marx liest, Einleitung in die Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie zum Beispiel oder auch noch Kommunistisches Manifest, dann ist es eine enorme Sprachgewalt, die einem da erstmal entgegenkommt. Heute formuliert man nicht mehr so. Und es ist also ein ganz, also es geht nicht nur um den Inhalt, sondern es geht auch um die Form, wie dieser Inhalt transportiert wird. Ja, die Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, so sehr ich diese Schrift auch schätze, ist durchaus ein mehr oder weniger normales Produkt junghegelscher Sprache. Also in der Zeit ist er überhaupt nicht der Einzige, der so redet. Er macht es vielleicht noch einen Tick besser als viele andere, aber der Abstand zu den anderen ist viel geringer, als wir ihn uns heute vorstellen, weil wir kennen nur den Marx und so, wie man heute schreibt. Und da ist der Abstand gewaltig. Und so ist es in vielen anderen Sachen auch. Also sein wissenschaftliches Verfahren, das ist zunächst mal von Hegel beeinflusst. Hegel galt nicht nur als der große Philosoph, sondern eben der große Wissenschaftler, der Standards setzt, wie Wissenschaft auszusehen hat. Allerdings hatte Marx aufgrund seines Alters und der Zeit keine Chance mehr, ein orthodoxer Hegelianer zu werden. Da kam er zu spät. Hegel ist 31 gestorben. Marx kam 36 nach Berlin. Und da gab es sozusagen zwei widerstreitende Tendenzen. Auf der einen Seite diese Freundesvereinsausgabe der Werke von Hegel, wo Hegel nochmal total überhöht wird zu dem Superphilosophen. Und auf der anderen Seite die konservative Kritik an Hegel und dann aber auch eine zunehmende junghegelianische Kritik an Hegel. Für einen orthodoxen Hegelianismus, den seine Freunde, die 10 Jahre älter waren, noch pflegen konnten, gab es da keine Chance mehr. Das heißt, er musste sich Hegel immer schon kritisch aneignen. Jetzt ist es aber nicht bei einer Aneignung und einer Kritik geblieben, sondern es gab mehrere. Das heißt, dieses Wissenschafts- und Methodenverständnis, nachdem du mich gefragt hast, das kann ich nicht so einfach beantworten. Ja, das war so und so, in dem Aspekt zeitgebunden, in dem Aspekt über die Zeit hinausgehend, sondern das veränderte sich im Laufe der Zeit. Da spielten mal theoretisch-konzeptionelle Fragen eine größere Rolle. Dann kam die Rolle der Empirie, dann wurde klar, ja Moment mal, also jetzt nur auf die Empirie starren können wir auch nicht, aber nur abstrakte philosophische Ideen produzieren können wir auch nicht. Also es hat sich da auch was weiterentwickelt. Und genau, also sowas herauszukriegen im Detail, das unternehme ich mit dieser Biografie. Aber wie gesagt, was da noch als weiterer Aspekt dazukommt, man muss im Versuch einer solchen Analyse auch die eigene Stellung mitreflektieren. Ich bin nicht die Objektivitätsinstanz, die das jetzt so einfach klären kann. Das muss man eigentlich immer im Kopf haben.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Es fordert ja Marx, das ist jetzt ein Anlass für Veranstaltungen wie diese und auch in vielen Zeitungen für Thomas Rüth geschrieben und über Marx gesprochen. Und hast du ja dafür plädiert, Marx extrem genau zu lesen, in seiner gesamten Komplexität zu erschließen, die verschiedenen Debatten, in denen er sich befasst, diese Mehrdimensionalität zu erfassen, bevor man überhaupt ein legitimes Urteil fällen kann. Sollte also deiner Meinung nach die ganzen Journalistinnen und Journalisten darüber schreiben, sollte die Zeit nicht darüber schreiben, bevor sie nicht ja auch also die ganze Szene damit beschäftigen und über dich fragen.
Ja, also glücklicherweise fragen nicht alle Journalisten mich, dann käme ich zu überhaupt nichts mehr. Ich wurde zwar gefragt, also in diesen, es gibt zwei ARD-Dokumentationen, wo ich dann auch als Marx-Experte gefragt worden bin und darin auftrete, aber glücklicherweise nicht jede Zeitung, das wäre schlimm. Das Problem ist natürlich ein bisschen grundlegender. Ein Journalist, der muss über viele Themen schreiben, kann aber auch nur eigentlich über wenige Themen eine Ahnung haben. Bei Marx ist es halt besonders problematisch, weil da sehr viel Halbwissen im Raum herumschwirrt, was nicht auf der Grundlage jetzt eigener Lektüre, eigener Auseinandersetzung und sei sie noch so rudimentär beruht, sondern dass man mal jemand anderen gehört hat, der über Marx das und das gesagt hat, und das nimmt man für bare Münze. Und meistens hat der andere das auch nicht durch eigene Auseinandersetzung gewonnen, sondern hat es auch von jemand anders gehört. Es sind dann zum Teil Sachen in Umlauf, die einfach nur Unsinn sind. Und die wird man nicht ausrotten. Die werde ich auch jetzt nicht durch so eine Biografie- und Werkgeschichte ausrotten. Was ich mir halt vorstelle, ist, dass es Menschen gibt, die sich in unterschiedlicher Intensität mit Marx und den marxischen Theorien auseinandersetzen. Wer das wirklich wissenschaftlich machen will, der muss da entsprechend tief einsteigen. Wer jetzt, sagen wir mal, eine erste Einführung, einen ersten Zugang haben will, der muss das nicht so machen, aber die Einführungen, diese ersten Zugänge, die sollten dann wenigstens auf einem soliden Wissen beruhen. Also Urs hat ja vorhin kurz meine Bücherrevue passieren lassen. Ich habe eine kurze Einführung in alle drei Bände des Kapitals geschrieben, in 200 Seiten, wobei auf der einzelnen Seite nicht mal so furchtbar viel Text steht. Ja, das konnte ich aber erst, nachdem ich diesen dicken Wälzer Wissenschaft vom Wert geschrieben hatte. Das hätte ich nicht vorher machen können. Und das würde ich mir halt wünschen, dass diejenigen, die über Marx schreiben, sich überlegen, ja, auf welchem Niveau will ich schreiben und was hat das für Voraussetzungen. Das ist jetzt natürlich erstmal nur so ein moralischer Anspruch. Also man sollte von dem Gegenstand, über den man schreibt, auch eine minimale Ahnung haben. Ich versuche halt dadurch beizutragen, dass ich einerseits wissenschaftliche Werke vorlege, aber andererseits Einführungen schreibe, einführende Seminare veranstalte. Und dann muss man halt mal sehen, wie das weitergeht. Also jetzt die globalen Ratschläge kann ich dann leider auch nicht dazu geben.
Ja, vielleicht, ich würde nochmal gerne an deinen Punkt mit Kontinuität und Bruch anknüpfen. Du hast ja gesagt, es gibt nicht den einfachen Bruch und es gibt auch nicht zwei Brüche, sondern man muss das eher mehrdimensional betrachten. Aber das heißt ja nicht, dass du das jetzt auflösen würdest in so eine graduelle Entwicklung, wo es unendlich viele Ereignisse gibt. Also deswegen würde mich da nochmal interessieren, vielleicht sind es nicht zwei, aber vielleicht doch auf bestimmten, wenn man bestimmte Ebenen betrachtet, auf der einen Ebene ein bis zwei Ereignisse, auf der nächsten auch, wo würdest du da die wichtigen Punkte sehen?
Naja, man muss die einzelnen Felder einzeln betrachten, nur sind die halt auch verwoben. Also jetzt nur die philosophischen Konzeptionen, nur die politischen, nur die ökonomischen, das greift zu kurz. Aber man kann dann schon sagen, bestimmte Brüche, also wo es um Entfremdung, um ein bestimmtes Menschenbild geht, würde ich nach wie vor sagen, da finden einschneidende Veränderungen statt. 1844-45. Ich würde es heute ein bisschen milder formulieren, etwa im Vergleich zu der Wissenschaft vom Wert. Ich würde durchaus zugeben, man findet noch gewisse Reste in den Grundrissen, im Kapital, aber auch in einem anderen Kontext. Also es ist keine Kontinuität, dass man sagt, zieht sich alles durch. Aber es ist auch nicht so nur eine Art Schwarz-Weiß-Bild. Aus Schwarz wird plötzlich Weiß oder umgekehrt. Es gibt Brüche im politischen Verständnis, also das Revolutions- und Staatsverständnis, das beispielsweise Marx im Kommunistischen Manifest äußert, wird weitgehend über den Haufen geworfen. Er macht die Erfahrung der Revolution von 1848, wo vieles sich ganz anders abspielt, als er sich das vorher vorgestellt hat. Er setzt sich in einer ganz anderen Weise mit Staatlichkeit auseinander. Insofern würde ich sagen, im 18. Brumaire und auch in den Zeitungsartikeln der 1850er Jahre, wo es um solche politischen Fragen geht, findet sich ein anderes Verständnis von Staat, Staatlichkeit als 1848 vor der Revolution. Und dann im Zuge der Ausarbeitung seiner Kritik der politischen Ökonomie ändert sich das nochmal. Also insofern, es ändert sich auf verschiedenen Feldern, in verschiedenen Bereichen etwas. Es ist dann nicht einfach nur Chaos, dauernd ändert sich irgendwo etwas. Man kann schon bestimmte Linien feststellen. Die versuche ich auch rauszuarbeiten. Aber man muss sich auch über die Kontingenz klar werden, also die Nicht-Zwangsläufigkeit. Also das Marx'sche Werk ist nicht mit zwangsläufig auf das Kapital als das große Endergebnis rausgelaufen. Wäre Marx nicht in die Verbannung oder ins Exil nach London gezwungen worden, dann hätte es das Kapital gar nicht geben können. Also das konnte er nur dort schreiben, weil nur dort hat er die intellektuellen Mittel gehabt in Gestalt der British Library, in Gestalt der englischen Zeitungen, der englischen Parlamentsberichte, um das machen zu können. Also insofern eine Vielzahl von Brüche, keine völlige Beliebigkeit, schon eine Entwicklung, aber auch begrenzt, eine begrenzte, also nicht eine zwangsläufige Entwicklung, eine kontingente Entwicklung.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig verstanden habe, Sie haben sich also mit dem Begriff Wert auch auseinandergesetzt.
Ja.
Ja. Das ist eigentlich was, was ich schon immer als Definition suche, ich habe noch mal Marx hier irgendwo gelesen, was ist denn eigentlich Arbeit wert, beziehungsweise was ist denn die Arbeit eines anderen mehr wert als die Arbeit von einem, was weiß ich, wie es bei der Arbeit, wie es hier reingestellt hat. Ja, ja.
Es gibt da einiges, nur also da müsste ich jetzt bereits die Frage ein bisschen kritisieren oder die Marx'sche Kritik mitteilen. Die Aussage, die Arbeit ist das und das wert, die wird von Marx kritisiert. Es ist eine Illusion. Die Arbeit, wenn sie in der Warenproduktion verausgabt wird, bildet Wert, sie hat aber keinen Wert. Das, was der Arbeiter verkauft, ist für Marx nicht die Arbeit, sondern seine Arbeitskraft, also sein Vermögen zu arbeiten. Dann kommt es erstmal auf den Kapitalisten an, ob er diese Arbeitskraft auch einsetzt und wie er sie einsetzt, damit Wert gebildet wird. Aber Arbeit selber hat für Marx nicht irgendeinen Wert. Das war eine Aussage, die viele Sozialisten vor ihm machten und die dann gesagt haben, ja, das Ungerechte am Kapitalismus besteht darin, dass der Arbeiter eigentlich gar nicht den vollen Wert seiner Arbeit erhält. Auch das hat Marx kritisiert. Das ist ein Unsinn, diesen vollen Wert zu fordern, weil es ihn schlichtweg nicht gibt. Um es jetzt aber genauer zu machen, da muss ich wirklich an der Stelle passen. Das würde also wirklich eine Stunde bedeuten. Da müsste man anfangen mit Gebrauchswert, Wert, abstrakter, konkreter Arbeit. Dann kommt man zu Mehrwert und dann auch zu dem angeblichen Wert der Arbeit. Also das ist ein Thema, durchzieht die Hälfte vom ersten Band des Kapitals.
Ja, ich denke, das war auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank nochmal, Michael Heinrich, für diesen wunderschönen Vortrag. Nächste Woche ist 1. Mai, deswegen geht es erst in 2 Wochen weiter, am 8.5. mit einem Vortrag von Sonja Buckel aus Marburg mit dem Titel Materialistische Theorie des Rechts. Ich hoffe, dass ich Sie und euch da möglichst zahlreich wieder begrüßen darf. Danke, schönen Abend noch.